das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Und die neue Woche, die macht genau da weiter, wo die alte aufgehört hat, beim Streit um das Rentenpaket der Bundesregierung. Mittlerweile hat das Ganze eine Dimension angenommen, dass es gleich die ganze Koalition sprengen könnte. Und nur noch mal zur Erinnerung, nicht etwa, weil sich die schwarz-rote Regierung uneins wäre, sondern weil ausgerechnet die Junge Union, eigentlich ja die größte Fanbase des Bundeskanzlers, sich nach wie vor nicht dem Willen von Friedrich Merz unterordnen möchte, das neue Rentenpaket noch dieses Jahr unverändert zu verabschieden. Sie befürchtet eine zu große Belastung für die jüngeren Generationen. Wie da ohne Gesichtsverlust und Kollateralschäden rauskommen? Dazu gleich ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Jungen Union, Johannes Winkel. Zuvor fasst Demian von Osten die Lage zusammen.
Was waren das noch für glückliche Zeiten in den 60er und 70er Jahren? Pro Rentner gab es 6 Beitragszahler und die Rente war sicher. Heute ist das anders. Pro Rentner gibt es nur noch 2, die Arbeiten und Rentenversicherungsbeiträge zahlen. Die Finanzierung der gesetzlichen Rente ist in Schwierigkeiten. Dass darum hart gerungen wird, kriegt auch der Bundeskanzler dieser Tage sehr deutlich mit. Am Wochenende massiver Widerstand von der Jungen Union auf deren Deutschlandtag. Heute gibt sich Friedrich Merz beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung leicht kompromissbereit.
Ja, wir brauchen wirklich durchgehende Reformen dieser sozialen Sicherungssysteme und bei der Altersversorgung eben in allen 3 Säulen. Und da bin ich auf der Seite der Jungen Union. Ich teile die Einschätzung der Jungen Union, dass wir das hier jetzt machen müssen. Und ich denke, auch die Sozialdemokraten sind bereit, diesen Weg mit uns zu gehen.
Im aktuellen Konflikt geht es um das Rentenniveau. Bis 2031 bleibt es bei 48% des Durchschnittslohns. Das ist unstrittig. Doch die Streitfrage ist, was dann passiert. Nach aktueller Rechtslage würde das Rentenniveau früher sinken. Der Gesetzentwurf von Union und SPD plant aber ein höheres Rentenniveau. Die Junge Union lehnt das ab, weil es 120 Milliarden Euro mehr koste. Und die jungen Abgeordneten der Union könnten das entsprechende Gesetz im Bundestag verhindern. Die SPD ist nicht zu Kompromissen bereit.
Und wenn wir dann darüber diskutieren, dass dieses Niveau, was im internationalen Vergleich schon nicht hoch ist, auf einem Niveau von 48% gesichert sein soll, stabilisiert sein soll, dann ist das etwas, was für uns essentiell ist, damit dieses Versprechen auch eingelöst werden kann, dass Menschen, die ihr Leben lang arbeiten, von der gesetzlichen Rentenversicherung irgendwann auch leben können.
Und es geht um etwas sehr Grundsätzliches. Ein nicht mehr funktionierendes gesetzliches Rentensystem, das nur mit 3-stelligen Milliardenzuschüssen aus Steuergeld am Leben gehalten wird. Die Grünen fordern mehr Solidarität zwischen den Generationen.
Es stellt sich die Frage, wo und wie auch die ältere Generation ihren Beitrag leisten kann. Wir sind der festen Überzeugung, dass es einen neuen Generationenvertrag braucht.
Bundeskanzler Merz sagt, man müsse das Verhältnis zwischen Ruhestand und Arbeitszeit in Deutschland neu austarieren. Eine Rentenkommission soll bis Sommer eine grundlegende Reform ausarbeiten. Es gibt also viel zu tun, denn so wie für die Rentner in den 70er Jahren, funktioniert das Rentensystem heute schon lange nicht mehr.
Und in Düsseldorf begrüße ich dazu nun Johannes Winkel, den Vorsitzenden der Jungen Union. Guten Abend, Herr Winkel.
Guten Abend, Herr Zamperoni, hallo.
Sie bleiben also dabei, ohne Nachverhandlungen oder Änderungen an diesem Rentenpaket werden die jungen Abgeordneten der Union dem nicht zustimmen?
Ja, es geht ja zuerst mal nicht um eine Blockade, sondern wir machen ja den Weg frei für den Koalitionsvertrag, für die Beschlüsse. Das sind umfangreiche Beschlüsse, hauptsächlich auch die auf das Konto der SPD einzahlen. Das ist auch in Ordnung, weil sie sich bei den Punkten durchgesetzt hat. Und deswegen machen wir alles mit, was das Preisschild bis 2031 trägt. Das sind sehr, sehr viele Milliarden. Aber unser Punkt ist schon sehr klar. Man darf jetzt keine Vorfestlegung bis in die 30er Jahre treffen mit über 120 Milliarden Euro, die jetzt beschlossen werden sollen. Denn wir wollen, dass die Rentenkommission eine richtige Reformkommission wird. Und das funktioniert nicht, wenn man ihr vorgreift mit verbindlichen Beschlüssen von 120 Milliarden Euro.
Aber genau das hat der Kanzler doch in seinem Kompromissvorschlag angesprochen. Nachdem dieses Rentenpaket durch ist, soll es dann eine Kommission geben, die ja sowieso das ganze deutsche Rentensystem auf den Kopf stellen soll. Und das bekommen Sie notfalls auch schriftlich, wenn Sie das haben möchten. Warum reicht Ihnen das nicht?
Naja, die Frage ist, ob man der Kommission vorgreift mit einem verbindlichen Beschluss von 120 Milliarden Euro, also die Kommission sozusagen mit einem negativen Saldo von minus 120 Milliarden Euro anfängt zu verhandeln, oder ob man die Kommission einfach auf einem weißen Blatt Papier verhandeln lässt. Ich glaube, das wäre die klügere, das wäre die ehrlichere Variante.
Also Sie trauen dem Kanzler da also nicht, dass er sagt, das wird dann so geändert werden, auch in der Form, dass Sie damit gehen können?
Also wenn das so geändert wird, dass wir in der Form mitgehen können, dann ist das ja völlig in Ordnung. Und generell muss man ja auch sagen, wir befinden uns jetzt einfach in einem parlamentarischen Verfahren. Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf beschlossen, der liegt jetzt im Deutschen Bundestag. Da ist es auch richtig aufgehoben, das ist auch der verfassungsmäßige Weg. Und da muss man sich vernünftig auf der Fachebene in der Koalition unterhalten, mit Experten und Expertinnen unterhalten. Und das ist jetzt der vernünftige und sachliche Weg.
Aber nochmal zu der Abstimmungsfrage, die würden Sie dann, wenn sich da jetzt nichts tut, bis dahin scheitern lassen?
Na, wie gesagt, es geht darum, dass man dieser Rentenkommission eine faire Chance gibt, ob man diese Rentenkommission überhaupt ernst nimmt. Und das ist ja nicht der Fall, wenn man jetzt schon 120 Milliarden Euro verbindlich beschließt und danach sagt, wir machen Reformen, die dann diese 120 Milliarden wieder irgendwie rausholen sollen. Also ehrlicherweise wäre es, wenn man für die 2030er Jahre jetzt keine Beschlüsse vorwegnimmt, die Rentenkommission arbeiten lässt, dann kann es auch eine Reformkommission werden. Aber ich will vielleicht noch einen ganz allgemeinen Gedanken, der dahinter steht, machen. Es geht auch schlicht und ergreifend um die Reformwilligkeit und die Reformfähigkeit dieses Staates. Da machen mittlerweile viele Menschen ein Fragezeichen dran. Und wir müssen zeigen, dass es uns wirklich gelingt, echte Reformen auf die Beine zu bringen. Und das geht im Falle der Rente nicht, wenn man mit 120 Milliarden verbindlichen Beschluss dieser Kommission im Ergebnis schon vorgreift.
Was wäre denn für Sie eine echte Reform? Eine Rente mit 70?
Nein, erstmal geht es ja gar nicht um die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Erstmal ginge es in einer Reformkommission, die das ja werden soll, sicherlich darum, dass man zum Beispiel die Rente mit 63 auf diejenigen beschränkt, die körperlich hart arbeiten. Das ist nämlich in der Realität bei der Rente mit 63 gar nicht der Fall. Aber ich bin generell total offen, in dieser Reformkommission mit der SPD über alle Ideen zu sprechen. Auch Frau Baas hat ja ins Spiel gebracht, dass man die Beamten stärker einbinden müsste bei der Finanzierung der Altersvorsorge insgesamt. Das finde ich einen absolut diskutablen Vorschlag.
Da bekomme ich auch viel Rückmeldung. Herr Winkel, da will die SPD jetzt aber nicht drüber sprechen. Was jetzt auf dem Tisch liegt, das muss so durchgehen, sonst riskieren Sie ja einen Koalitionsbruch.
Nein, es geht darum, dass man dieser Reformkommission nicht vorgreift. Das habe ich ja gerade gesagt. Und wenn man natürlich jetzt schon die 120 Milliarden für diese Zeit beschließt, über die die Kommission reden soll, dann ist es eben kein weißes Blatt Papier mehr. Wie gesagt, wir brauchen eine vernünftige Beratungsgrundlage. Und das funktioniert nicht, wenn man jetzt schon so umfangreiche Beschlüsse in finanzieller Hinsicht fasst. Das ist auch nicht generationengerecht.
Ich bleibe nochmal bei der Frage, wie sollen das jetzt ausgehen? Es ist ja klar, dass Sie reden wollen, aber die SPD sagt, wir wollen nicht. Und auch der Kanzler sagt, wir würden das gerne noch in diesem Jahr über die Bühne bringen. Wenn die 18 jungen Abgeordneten der Union im Bundestag jetzt bei ihrem Nein bleiben und es zur Abstimmung kommt, was passiert denn dann?
Naja, ehrlicherweise sind wir gerade in einem ganz normalen parlamentarischen Verfahren. Ich weiß nicht, warum ich mich dafür in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen sollte. Die Bundesregierung beschließt einen Gesetzentwurf, das ist normal. Und der wird im Parlament dann auf einer Fachebene beraten und gegebenenfalls auch geändert. Also das ist kein großer Skandal, sondern das ist Demokratie pur. Und insofern müssen wir das jetzt auf dieser Ebene auch mal auf einer Sachebene diskutieren. Und da gehört es auch hin.
Na, es macht den Eindruck, als wäre die Parteiführung da schon einen Schritt weiter. Aber die Frage ist, steht dieser gesamte Vorgang und auch dieser Streit am Wochenende mit dem Kanzler nicht für mehr? Ist das jetzt eine Koalitionskrise? Ist das eine parteiinterne Krise oder eine Merz-Krise?
Nein, das ist keine Krise, das ist ein ganz normales parlamentarisches Verfahren, das will ich nochmal sagen. Ich finde daran nichts Verwerfliches, dass man sich auf der Fachebene berät und da werden wir am Ende des Tages natürlich auch mit der SPD drüber sprechen. Da muss man gesprächsbereit sein und da muss auch die SPD gesprächsbereit sein. Ich habe heute auch Signale erfahren, zum Beispiel vom Berater des Vizekanzlers Lars Klingbeil, von Jens Südekum, der gesagt hat, in den 30er Jahren werden wir das so nicht mehr finanzieren können. Und deswegen, es gibt auch Signale aus der SPD-Bundestagsfraktion, die sagen, wir können die Junge Union gut verstehen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch mal ein bisschen wieder zur Sachlichkeit zurückkommen. Ich weiß, dass das sehr, sehr aufgeregt diskutiert wird gerade. Aber der Punkt, wo das hingehört, das ist das normale parlamentarische Verfahren, das nach dem Grundgesetz auch dafür vorgesehen ist.
Dann sind wir mal gespannt, wie das ausgeht. Herr Winkel, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke, Herr Zamperoni.
Ja, aber die Rente ist ja nur eine Baustelle in unserem Sozialversicherungssystem. Eine andere, die in einer alternden Gesellschaft wie der unseren immer mehr Wucht entfalten kann, ist die Pflege. Denn auch die kann zum Treiber für Altersarmut etwa werden, wenn trotz staatlicher Pflegeversicherung immer mehr aus der eigenen Tasche dazugezahlt werden muss. Und bei Heimunterbringung können das einige tausend Euro monatlich werden. Doch, wie eine aktuelle Erhebung nun zeigt, bei den Kosten gibt es hierzulande starke regionale Unterschiede. Einzelheiten von David Sions.
95 Jahre ist Alfred von Essen alt. Er ist gelernter Kfz-Mechaniker, hat dann lange als Lkw-Fahrer gearbeitet.
Ich war sehr mühsam, sehr arbeitsam und sehr fleißig, um zu irgendetwas zu kommen.
Inzwischen lebt er in einem Pflegeheim in Solingen. Wie etwa ein Drittel der Heimbewohner in Deutschland ist er dabei auf staatliche Hilfe angewiesen. Seine Rente von 1.500 Euro sei viel zu niedrig, um den Heimplatz zu bezahlen, erklärt die Enkelin. Insgesamt kostet er mehr als 6.000 Euro.
Ein Drittel wird ungefähr von der Pflegekasse übernommen und der Rest, also die restlichen Kosten, werden vom Sozialamt übernommen, weil die Rente nicht ausreicht.
Wer seinen Heimplatz anders als er selbst finanzieren kann, zahlt dafür je nach Region unterschiedlich viel. Solingen, wo Alfred von Essen wohnt, liegt mit mehr als 3.700 Euro Eigenbeteiligung im ersten Jahr der Heimpflege auf einem der Spitzenplätze. Bundesweit am wenigsten zahlen die Pflegeheimbewohner im niedersächsischen Wilhelmshaven.
Stationäre Pflege ist da teuer, wo Mieten teuer sind, weil eben die Heimbetreiber auch von den Preisen in den Regionen abhängig sind, die für Gebäude anfallen.
Auch das Lohnniveau der Pflegekräfte unterscheidet sich, weil je nach Region unterschiedliche Tarife gelten. Dabei machen die Löhne den größten Anteil der Pflegekosten aus. Sie sind in den vergangenen Jahren überproportional stark gestiegen. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister sieht keine Alternative zu steigenden Eigenanteilen für Pflegeheimbewohner. Eine Deckelung dieser Kosten, wie sie die SPD fordert, würde den Staat viel Geld kosten.
Jeder in Deutschland weiß aber, dass zurzeit das öffentliche Geld sehr knapp ist. Dass wir auch die Pflegeversicherungsbeiträge aufgrund unserer Arbeitsplatzsituation nicht einfach erhöhen können. Und deswegen kann ich zurzeit seriös nicht in Aussicht stellen, dass man die Leistungen in diesem Bereich erhöhen kann.
Auch Studienautorin Schüler sieht keinen großen Reformbedarf im Pflegesystem, hat aber einen Vorschlag, wie Kosten reduziert werden könnten.
Wir sehen, dass Heime, die größer sind, Pflege günstiger bereitstellen können als kleinere Heime. Das kann man natürlich nutzen, um am Ende für alle Pflege günstiger bereitstellen zu können.
Kosteneinsparungen in der Pflege werden dringend benötigt. Erst recht, wenn in den kommenden Jahren mehr Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen pflegebedürftig werden.
Dorthin, wo Bewaffnete wie dieser Taliban-Wache stehen, wollen sie nicht wieder hin zurück. Und eigentlich müssten das hunderte afghanische Flüchtlinge, die derzeit in Pakistan festsitzen, auch nicht. Denn eigentlich haben sie eine Aufnahmezusage der Bundesrepublik Deutschland, wohin sie vor dem Taliban-Regime in ihrer Heimat Afghanistan flüchten wollen. Doch Deutschland möchte sich aus dieser Verpflichtung freikaufen und hat bis zu 1,5 Millionen Euro bereitgestellt, damit Afghaninnen und Afghanen trotz dieser Zusage nicht hierher kommen. Heute läuft die Frist, dieses Angebot anzunehmen, aus. Doch wie sich zeigt, die meisten wollen lieber Sicherheit statt Geld. Peter Hornung.
Viel Platz haben sie nicht. Said, seine Frau Marwa und ihre beiden Kinder. Seit mehr als 2 Jahren leben sie auf engstem Raum. Erst in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad, jetzt in Peshawar im Westen des Landes. Auch in Pakistan sind sie nicht erwünscht. Eine extrem belastende Situation. Aus Angst vor den Taliban wollen sie anonym bleiben. Was sie durchhalten lässt, die Aussicht, in Deutschland zu leben, so wie vor 2 Jahren versprochen. Es gibt mehrere Aufnahmeprogramme für Afghanen. Said und seine Familie stehen auf der sogenannten Menschenrechtsliste. Doch dann kam diese E-Mail im Auftrag der Bundesregierung.
Sie haben mir 2.250 Euro angeboten, die ich gleich hier in Pakistan bekommen soll. Und dann noch 8.500 Euro, sobald ich wieder in Afghanistan bin. Geld für eine Rückkehr ins Land, in dem die Taliban herrschen. Dafür sollten Said und seine Familie darauf verzichten, nach Deutschland zu kommen. Said war fassungslos. Uns wurde ein solches Angebot gemacht, obwohl wir aus Afghanistan geflohen sind, um unser Leben zu retten. Es ging uns nicht um Geld. Keinen einzigen Tag unseres Lebens würden wir eintauschen gegen Geld. Unsere Sicherheit ist uns immer wichtiger. Dass sie das Geld nicht annehmen werden, das sei von Anfang an klar gewesen, sagt Saids Frau Marwa. Die Schwangere leidet schon seit langem unter Angstzuständen. Als wir diese E-Mail erhielten, hat meine Angst noch deutlich zugenommen. Mein Gesundheitszustand hat sich rapide verschlechtert und ich musste ins Krankenhaus. Es ist gefährlich geworden, seit die Radikal-Islamisten über Afghanistan herrschen. Für Journalisten, Menschenrechtsaktivistinnen, hohe Beamtinnen oder Juristen. Ihnen droht die Rache derjenigen, die sie früher bekämpft haben. Said hatte als Richter radikale Islamisten und Kriminelle ins Gefängnis gebracht. Nach der Machtübernahme der Taliban wurden diese gefährlichen Kriminellen freigelassen. Wir waren deshalb in akuter Lebensgefahr. Wir fühlten uns bedroht und flohen aus Afghanistan, um unser Leben zu retten. Für ein paar tausend Euro zurück nach Afghanistan kommt für die meisten Betroffenen nicht in Frage. Aus Zahlen des Bundesinnenministeriums geht hervor, dass es dabei um bis zu 700 Menschen geht. Die letzte Hoffnung von Said und den anderen sind Beschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Bundesregierung jedenfalls hat sich vorgenommen, alle Aufnahmeprogramme bis zum Jahresende abzuschließen.
Milch macht müde Männer munter. Diese Alliterationswelle schwappte in den 50er Jahren in den bundesdeutschen Alltag, um für das weiße Grundnahrungsmittel zu werben. Doch längst machen sich gewisse Ermüdungserscheinungen breit. Vielleicht auch bei denen, die Milch geben, aber ganz sicher bei denen, die sie liefern und vermarkten. Und das hat viel mit dem zu tun, was jenseits von Weiden und Ställen anfällt. Zwar haben sich EU-Staaten und Europaparlament in der vergangenen Woche auf den Abbau von Bürokratie in der Landwirtschaft verständigt, doch aktuell fragen sich nicht wenige Bauern, ob es die Milch noch macht und sich der Betrieb eines Hofes überhaupt noch lohnt. Oliver Meyer war mittendrin bei einem Familienbetrieb in Münster und hat dessen Alltag begleitet.
So, Blacky macht Platz. Es wird gestreut.
Leonard Große-Kentrup ist genervt. Seit 35 Jahren ist er Landwirt aus Leidenschaft, für die Tiere aber hat er kaum noch Zeit.
Früher war ich fast ausschließlich hands-on, das heißt, ich war von morgens früh bis abends spät im Stall, auf dem Feld, im Betrieb, habe alles gemacht. Und mittlerweile bin ich die meiste Zeit des Tages im Büro, verwalte nur noch und bin eigentlich viel zu selten hier im Betrieb selber aktiv. Und das fehlt mir.
Gemeinsam mit seiner Frau Tanja Große-Kentrup führt der 54-Jährige den Milchhof in Münster-Kasewinkel. Immer häufiger stellen sie sich die Frage, wie viel Sinn es für sie noch macht, Milch zu produzieren. Noch aber ist die Liebe zu den Kühen zu groß.
Das ist eine, die lädt immer zum Schmusen ein und zum Kuscheln. Die bleibt auch stehen, wenn man durch den Gang will, versperrt einen den Weg, dass man sich dann um sie kümmert. Ne? Und dann will sie ihre Streichereien halt abholen. Ne? Und das macht dann auch Spaß, wenn man so mit den Tieren umgehen kann und darf. Ne? Das ist dann schön und das ist dann die Belohnung für die vielen nicht so schönen Sachen, die wir so erleben jeden Tag. Nicht wahr? Ne?
Die nicht so schönen Sachen. Damit meint Große-Kentrup die Bürokratie, die ihn und seinen Milchhof in den letzten Jahren zunehmend fordert. Immer neue Regularien muss der Betrieb mit etwa 250 Kühen erfüllen. So wie hier in der hofeigenen Molkerei, die Große-Kentrup vor mehr als 25 Jahren gebaut hat. Mit 8.000 bis 10.000 Litern Milchproduktion pro Tag gehört der Hof zu den mittelgroßen Betrieben. Etwa 5 Leute arbeiten hier pro Schicht, die Maschinen um ein Vielfaches kleiner als die der Branchenriesen Nestlé und Müller. Und trotzdem sollen hier exakt die gleichen Auflagen gelten, weshalb sie noch mit den Ämtern verhandeln.
Beispielsweise sollen wir zwischen jeder unserer Maschinen hier 1,5 bis 2 Meter Platz lassen. Das können wir ja gar nicht. Das Gebäude müsste doppelt so groß sein. Und das führt dazu, dass viele Berufskollegen in den letzten Jahren aufgehört haben, zu produzieren, Direktvermarktung zu betreiben, weil die einfach diese Anforderungen nicht mehr erfüllen können.
Melanie Al-Ravaneh ist Molkereileiterin. Sie produziert Joghurt und Quark, füllt ihn ab und verpackt ihn. Nebenbei hat sie versucht, ein Konzept zur Lebensmittelsicherheit zu erstellen. Wo große Firmen eigene Abteilungen haben, stieß sie irgendwann an Grenzen.
Diese Konzepte haben schon ihren Sinn. Die sind auch, also wenn wir halt festlegen, was, wann, wie oft gereinigt wird, in welchen Abfolgen wir produzieren, das hat natürlich alles seinen Sinn. Was schwierig ist, das mit einer normalen Produktion in einem kleineren Betrieb hinzubekommen. Weil uns fehlen einfach dafür die Leute, die wirklich Fachwissen haben, die studiert sind.
Leute wie Matthias Klosterkamp. Seit dem vergangenen Jahr ist er der Betriebsleiter im Milchhof. Ackerschlag, Karteien, Stoffstrombilanzen, Grünflächenverordnungen. Die Ordner, die sich bei ihm im Büro anhäufen, sind dick und die Vorhaben oft langwierig.
Verzweifeln haben wir zusammen tatsächlich, Leonhard Große-Kindrup und meine Wenigkeit, an den Ämtern, Baugenehmigungen etc. Denn wir möchten natürlich, wie gesagt, auch unseren Betrieb weiter voranbringen und brauchen zum Beispiel unsere neue Maschinenhalle, was lange genug gedauert hat.
Die neue Maschinenhalle für Fahrzeuge, Gerätschaften und Stroh. 2018 hatten sie dafür den Bauantrag gestellt. Das Verfahren ging durch verschiedene Ämter, zahlreiche Gutachten wurden nachgefordert. Jetzt, 7 Jahre später, konnten sie mit den Arbeiten daran beginnen. 700 Jahre ist der Betrieb von Leonhard Große-Kindrup und seiner Familie nun alt. Eine Tradition, die sie gerne fortführen wollen. Dafür müssten den Landwirten aber auch die Möglichkeiten gegeben werden, sagt er.
Man möchte ja gerne arbeiten. Wir sind voller Tatendrang. Wir wollen auf unseren Betrieben weiterkommen. Und dann möchten wir ganz einfach auch, dass wir was tun können.
Seine Forderung für die Landwirtschaft? Mehr Pragmatismus und weniger Bürokratie.
Und mehr Nachrichten des Tages jetzt, Jens, mit dir.
Der UN-Sicherheitsrat hat eine Resolution der USA zum Gaza-Konflikt angenommen. Damit ist der Weg frei für den Plan von US-Präsident Trump, eine internationale Stabilisierungstruppe zu entsenden. Sie soll die Waffenruhe im weitgehend zerstörten Gazastreifen sichern. Russland und China enthielten sich der Stimme. Da Russland einen eigenen Resolutionsentwurf vorbereitet hatte, war ein Veto befürchtet worden. Die Bundesregierung hat Rüstungsexporte nach Israel grundsätzlich wieder freigegeben. Damit hob sie Beschränkungen auf, die seit August wegen des Gaza-Krieges galten. Von der kommenden Woche an sind Rüstungslieferungen wieder nach Einzelfallprüfung möglich. Begründet wird das unter anderem damit, dass seit mehr als 5 Wochen eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas gilt. US-Präsident Trump hat seiner Partei nun doch empfohlen, morgen im Repräsentantenhaus für eine Veröffentlichung der Epstein-Akten zu stimmen. Damit gibt er offenbar dem Druck aus den eigenen Reihen nach, denn auch Republikaner fordern eine Freigabe der Akten. Die Demokraten werfen Trump vor, er wolle Indizien für eine Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein vertuschen. Finanzminister Klingbeil hat als erstes Mitglied der Bundesregierung China besucht. Er nahm in Peking am deutsch-chinesischen Finanzdialog teil. Dabei ging es vor allem um den Zugang zu Märkten und wertvollen Rohstoffen. China ist Hauptproduzent der seltenen Erden, die in der Hightech- und Rüstungsindustrie gebraucht werden, hat deren Export aber beschränkt. Klingbeil forderte einen fairen Zugang für deutsche Unternehmen.
1,7 Millionen Kubikmeter Stein und Staub haben dieses Schweizer Dorf knapp verpasst. Nur wenige Meter mehr und die Geröllmassen hätten Brienz im Kanton Graubünden unter sich begraben. Das war im Juni vor 2 Jahren, weshalb die gut 90 Einwohnerinnen und Einwohner ihr Zuhause verlassen mussten. Ein paar Wochen nach dem Felssturz dann die Entwarnung. Sie durften zurück, aber nicht für lange. Heute, vor genau einem Jahr, wurde das Dorf erneut evakuiert. Zu groß die Gefahr neuer Gerölllawinen. Seitdem ist Brienz voll gesperrt. Die Brienzer haben nur sehr begrenzt und für wenige Stunden Zutritt. Manche aber wollen trotz des Risikos unbedingt in ihr Zuhause zurück. Stefanie Dott berichtet.
Eine Fahrt ins Sperrgebiet, zum Zuhause der Bonifatis. Der Weg nach Brienz führt über Kontrollpunkte. Für ein paar Stunden dürfen die Bewohner heute den Ort betreten. Das Fernsehteam nicht. Wir geben ihnen eine kleine Kamera mit. Die 90 Einwohner von Brienz sind seit einem Jahr evakuiert, weil eine weitere Lawine aus Fels und Stein das Dorf verschütten könnte. Die Bonifatis wollen trotzdem hierher zurück.
Also für uns ist es die Heimat. Und zwar die Heimat, die wir eigentlich von unseren Eltern und von unseren Vorfahren übernehmen durften. Dafür lohnt es sich schon zu kämpfen.
Ja, weil wir haben all unsere Wurzeln hier. Die ganze Existenz für uns ist hier. Das werden wir irgendwo anders nicht haben.
Sie versuchen, Hof und Wiesen instand zu halten. Sie sind die letzten Bauern, die in Brienz bleiben wollen. Der Berg rutscht schon seit der Eiszeit, seitdem die Gletscher zwischen den Bergen geschmolzen sind. In den letzten Jahren schwindet die Stabilität. Vor gut 2 Jahren dann der große Bergsturz, der das Dorf nur knapp verfehlt. Vor genau einem Jahr ziehen die Geologen die Reißleine und evakuieren Brienz. Aber seitdem gab es keinen weiteren Felssturz.
Das tönt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber unsere Prognose ist bis jetzt richtig, weil wir schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Schutthalde hier abstürzt, die schätzen wir auf etwa 0,1 bis 1% im Moment. Und das ist viel ein zu hohes Risiko, als dass die Behörden, also die Gemeinde, die Einwohner dort leben lassen könnte.
Eine Rechnung, die die Bonifazis trotzdem nicht überzeugt.
Wo gibt es die hundertprozentige Sicherheit? Die hat man nie. Nirgends. Wir würden heute zurückgehen. Ich würde jede Nacht neben dem Schuttkegel schlafen, ohne Probleme. Das würde mir keine Sorgen machen. Aber die Sorgen werden uns eigentlich auferlegt.
Für die Bauern beginnen die Tage derzeit auf diesem Hof. Rund 50 Kilometer von Brienz entfernt haben sie für ihre Tiere Unterschlupf gefunden. Die Miete wird überwiegend aus Spenden für das Dorf bezahlt, für den Hof, aber auch für die Übergangswohnung. Es ist vor allem die Unsicherheit, die der Familie mit 4 Kindern zusetzt.
Auch vom Psychischen her. Also man muss schon aufpassen, dass man nicht krank wird. Ich versuche auch immer hier möglichst zu kochen, damit irgendetwas noch ein bisschen geregelt ist. Jeder von uns hat irgendwann seine Tiefs. Zum Glück ist es meistens so, dass nicht alle zusammen in ein Loch fallen.
Jeden Nachmittag erfahren sie per SMS, ob sie auch morgen in den Ort können. Mehr Planungssicherheit gibt es nicht, aber Hoffnung. Ein Entwässerungsstollen hat das Abrutschen des Berges in den letzten Monaten erfolgreich verlangsamt. Trotzdem, das Risiko für einen Bergsturz bleibt. Für Wochen, Monate oder Jahre. Eine genaue Prognose für die Zukunft von Brienz gibt es nicht.
Ein Leben in Zweisamkeit und doch vor und mit der ganzen Welt. Denn Alice und Ellen Kessler haben ihr Leben im Scheinwerferlicht der internationalen Showbühnen geteilt. Mehr als 60 Jahre tanzten, sangen und entertainten die Zwillingsschwestern ihr Publikum. Egal ob in Deutschland, Frankreich, Italien oder den USA. Gemeinsam beendeten sie nun auch ihr Leben. Alice und Ellen Kessler starben heute im Alter von 89 Jahren in der Nähe von München. Sabine Hipp und Laura Kloppenburg blicken auf ihr Leben zurück.
Hübsche Beine, schlanke Taille und ein Lächeln im Gesicht.
Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen führen ein Leben im Doppelpack. Tanzen im Gleichschritt, immer synchron. Die Showgirls der Nachkriegszeit haben sich mit ihrer bewegten Karriere in die Musikgeschichte eingeschrieben. 1936 kamen Alice und Ellen in der Nähe von Leipzig zur Welt. Ihr Vater schickte sie mit 6 Jahren zum Ballettunterricht. In den 50er Jahren flüchtete die Familie in den Westen. Der Durchbruch für die Zwillinge, dann mit nur 17 Jahren im Pariser Tanztempel Lido.
Das war für uns wie die große, große, weite Welt.
Bald tanzten sie auf den bedeutendsten Showbühnen. Rom, Las Vegas, Hollywood und Hongkong. Und sangen in verschiedenen Sprachen. Sie traten in internationalen Shows und Filmen auf und trafen Musikgrößen wie Frank Sinatra.
Work with Dean Martin. No, we haven't, but that would be wunderbar.
More like under the bar, not.
Auch wenn es verschiedene Männer in ihrem Leben gab, die Schwestern setzten sich an erste Stelle. In den 80er Jahren zogen Alice und Ellen in ein Doppelhaus bei München.
Wenn wir mussten, haben wir immer zusammengehalten. Ich meine, für den Mann war es viel schwerer. Mit uns ging es ganz gut. Aber für den Mann war es nicht einfach. Weil wir dann eine ganz starke Einheit waren.
Bis ins hohe Alter traten sie auf, wie hier mit knapp 80 Jahren beim Musical in Hamburg. und verlassen die Bühne nun auch gemeinsam, unzertrennlich, bis zum Schluss.
Wir wollen nie, nie, niemals auseinandergehen.
Die Erleichterung ist nicht zu übersehen und es war ja auch ein echtes Endspiel um den Gruppensieg heute Abend in Leipzig zwischen Deutschland und der Slowakei. Es ging um entweder das direkte Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko oder die Extraschleife über die Playoffs im Frühjahr. Zuletzt hatte die deutsche Elf in der WM-Qualifikation ja nicht immer so ganz überzeugt, aber im letzten Gruppenspiel fanden die Deutschlandskicker wieder in die Spur. Und wie? Sven Kolbers fasst das 6:0 zusammen.
Da fällt er ab, der ganze Druck, die Eintrittskarte für die WM ist gelöst und wie? Die DFB-Elf, hochmotiviert, kreativ, aktiv, der zweite Eckball, es wird Druck gemacht. Sané. Kimmich, eine Qualitätsflanke und Nick Woltemade nickt ein zum 1:0. Kimmich nach Verletzung wieder dabei, Woltemade mit seinem 4. Länderspieltor in Serie, 18. Minute. Und weiter geht's, ab durch die Mitte mit Serge Gnabry und dem 2:0. Jubiläumstreffer, Gnabrys 25. Länderspieltor. Der deutschen Mannschaft gelingt es immer wieder, hinter die slowakische Abwehr zu kommen. Nach Vorarbeit Wirtz, Leroy Sané technisch ganz sauber zum 3. deutschen Treffer. 36 Minuten sind gespielt. Florian Wirtz, umtriebig über links. Rechts kommt Sané. Da kommt er auch hin, der Ball. 4:0. Pause. In einem richtig guten Fußballspiel. In der zweiten Halbzeit wird kräftig durchgewechselt. 67. Minute. Riedle Baku frisch im Spiel mit dem 5:0. Der Bundestrainer läuft schneisen in den Rasen vor der Bank und gerade einmal 2 Minuten nach seiner Einwechslung, nach einem zauberhaften Vortrag, trifft Asan Ouedraogo in seinem ersten Länderspieltor zum 6:0 Endstand. Ein großartiges Fußballspiel mit Energie und Leidenschaft.
Die Intensität in den ersten 10 Minuten des Spiels, die war extrem hoch und die Intensität auch nach der Pause. Klar, da stand es schon 4:0, aber trotzdem sind es nochmal 10 sehr wichtige Minuten, wie du aus der Kabine kommst. Da haben wir, glaube ich, auch nochmal ein Tor dann gemacht. Ja, und dann haben wir ganz offensichtlich auch viel Qualität. Aber wie Sie richtig sagen, es muss immer Hand in Hand gehen und dann klappt es auch ganz gut.
Wenn du in so ein Spiel mit ein bisschen Druck reingehst, ist vielleicht irgendwo die Prozent oder sind die Prozentpunkte ein bisschen mehr da. Und so haben wir dann heute auch gespielt.
Gut gespielt, alles richtig gemacht. Die DFB-Elf fährt zur WM.
Und für den Blick aufs Wetter direkt qualifiziert hat sich Sven Plöger. Sven, wie sind die Aussichten?
Ja, Ingo, tatsächlich habe ich das gestern ein bisschen, weil ich sagte, es wird kalt und es gibt dann ab 400 Meter Schnee, ab 700 bleibt da teilweise liegen. Das beobachten wir heute und dann freut sich so ein Meteorologe. Aber auf den Straßen heißt es natürlich unbedingt ein großes Achtung. Aber Bilder machen dann Freude. Sonthofen, Deutschlands südlichste Stadt. Stadt selber auf 750 Meter. Hier die Kamera auf 1141 Meter. Tolle Bewölkung, tolle Winterlandschaft. Für die meisten ist es eher spätherbstlich. Wir gucken mal auf den Radarfilm. Und was Sie sehen können, ist, wie sich Schnee und Regen, das Rosane ist der Schnee, zurückziehen. Jetzt aber Regenschauer von der Nordsee reinkommen. Zwischendurch klart es aber auf. Und das bedeutet, am Boden wird es richtig kalt. Bodenfrost verbreitet in Deutschland zwischen minus 5 und 0 Grad. Und das bedeutet Glättegefahr. Schlicht und einfach, wenn es nämlich aufklart, vorher entweder Schnee liegt oder es nass war, dann kann das gefrieren. Und das kann gefährlich sein. Und daran müssen wir uns jetzt erst wieder gewöhnen in dieser Jahreszeit. Morgen Vormittag kommen dann von der Nacht rein, ziehen die ersten Schauer an, vielleicht sogar mal ein Graupelgewitter oder Schneeregengewitter. Die Nordhälfte ist deutlich wechselhafter. Im Süden haben wir ein bisschen Hochdruckeinfluss und Sonnenschein. Die Frühtemperaturen aber, um es nochmal zu sagen, auch in 2 Meter Höhe verbreitet frostig. Im Nordwesten 2 oder 3, auf Helgoland durch die wärmende Nordsee 7 Grad. Und morgen Nachmittag wenig Änderung, für die meisten 3 bis 8 Grad und ganz oben herrscht Dauerfrost. Der Blick dann auf die Aussichten, sehr interessant der Mittwoch. Ein kleines Tief kommt ran. Schleswig-Holstein, Hamburg, westliches Mecklenburg-Vorpommern. Da könnte es sogar mal länger schneien, müssen wir weiter beobachten. Der Westen wechselhafter als der etwas sonnigere Osten. Nasskalt auch der Donnerstag und Spätherbst.
Das klingt eher wie früh Winter schon, aber vielen Dank für diese frostigen Aussichten. Sven, Soweit die Tagesthemen zum Wochenstart heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der ARD History zum Vermächtnis des Tierfilmers Bernard Jimek.
Die Dokumentation stellt die Frage, wie weit Naturschutz gehen darf.
Und morgen Abend begrüßen wir Sie dann natürlich wieder zu neuen Tagesthemen, dann wieder zur gewohnten Zeit um 22.15 Uhr. Bis dahin sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zu.